Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Und am Mikrofon ist heute Jörg Münchenberg. Herzlich willkommen. In den USA ist das letzte direkte TV-Duell vor den Präsidentschaftswahlen schon wieder Geschichte. Kaum überraschend reklamieren beide Lager den Sieg für sich. Die Republikaner also für Donald Trump und die Demokraten für Joe Biden. Viel überraschender ist allerdings die Tatsache, dass es gestern Nacht tatsächlich so etwas wie eine Debatte gegeben hat, nachdem Trump noch im ersten Duell seinen politischen Konkurrenten mit verbaler Brachialgewalt ständig ins Wort gefallen war. Das TV-Duell der beiden Kandidaten für die nächste US-Präsidentschaft, ein Thema natürlich dieser Sendung. Zudem berichten wir über die aktuelle Pandemiesituation in Deutschland. Erste Corona-Patienten werden aus den Niederlanden nach Deutschland ausgeflogen. Im Bundestag bleibt es bei der Maskenpflicht. Das Verfassungsgericht Brandenburg kippt das Paritätsgesetz. Nach der Messeattacke von Dresden stellen immer mehr Unionspolitiker den kategorischen Abschiebestopp nach Syrien in Frage. Die EU-Umweltminister einigen sich auf ein Klimagesetz. Die Veggie-Wurst darf auch weiter Wurst heißen, so hat es das EU-Parlament entschieden. Und wir schauen auch auf das virtuelle Treffen der NATO-Verteidigungsminister. Thema im Hintergrund ab 18.40 Uhr, wie die Freundschaftsverträge mit Israel die Situation im Nahen Osten verändern. Zunächst aber ins Inland. Überall in Europa schießen die Infektionszahlen steil nach oben. Deutschland steht da zwar vergleichsweise noch ganz gut da, trotzdem stecken sich auch hierzulande immer mehr Menschen mit Corona an. Eine Nachverfolgung der Infektionskette wird damit auch immer schwieriger, gerade in den Krisenregionen. Claudia von Lack.
Berlins Gesundheitsämter haben die Reißleine gezogen. Die Infektionszahlen in den Innenstadtbezirken steigen so schnell an, dass es nicht mehr möglich ist, jeden Fall aufwendig zu bearbeiten und alle Kontaktpersonen zügig zu informieren. Ab sofort sind die positiv auf Covid-19 Getesteten selber verantwortlich, erläutert SPD-Gesundheitssenatorin Dilek Kaleitsche.
Wenn Sie Kenntnis haben, dass Sie positiv sind, begeben Sie sich in Selbstisolation. Wenn Sie Kenntnis haben, Sie hatten Kontakt mit einer Person, der positiv ist, gehen Sie in Quarantäne.
Bislang konnte die Quarantäne nur vom Gesundheitsamt selber angeordnet werden. Ab sofort sind dazu auch andere befugt, zum Beispiel Arbeitgeber oder Schulleiter.
Wir sind in Berlin bei 110 und einzelne Bezirke auch schon deutlich über 200. Das heißt, es gibt eine Anpassung der Strategie, was heißt, dass die Ressourcen, die da sind und die auch durch die Bezirke sehr stark aufgebaut wurden, werden konzentriert auf die vulnerablen Gruppen. Das sind die Risikogruppen.
Dazu gehören Bewohner von Pflegeheimen, genauso wie Krankenhauspatienten, aber auch Obdachlose und Behinderte. Damit soll verhindert werden, dass sich das Virus in diesen Risikogruppen ungehindert ausbreiten kann, die Intensivstationen daraufhin überlastet sind und die Todeszahlen schnell steigen. Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hatte zuvor vor einem Kontrollverlust der Gesundheitsämter gewarnt und ein Ende der Einzelverfolgung gefordert. Die Gesundheitsämter seien auch deshalb überfordert, weil die Politik ihre Corona-Schutzmaßnahmen ständig ändere und ungenügend kommuniziere, kritisierte Ute Teichert, die Verbandschefin der Ärzte im öffentlichen Gesundheitsdienst, am Morgen im Deutschlandfunk. Es sei unverständlich, warum in bestimmten Straßen eine Maske getragen werden müsse und in anderen nicht.
Genauso wenig wie Bürgerinnen und Bürger die unterschiedlichen Regelungen verstehen, ist das in den Gesundheitsämtern immer klar und nachvollziehbar und vor allen Dingen bekannt. Und sie können davon ausgehen, wenn solche Regelungen bekannt werden und die Leute Nachfragen haben, dann rufen sie in der Regel im Gesundheitsamt an. Sodass also auch das die Arbeit der Gesundheitsämter massiv erhöht. Als das Beherbergungsverbot eingeführt wurde, sind die Anfragen in der Hotline in einer Großstadt in Deutschland von 600 täglich auf über 4000 an einem Tag angestiegen.
In einem Punkt könnte es in Kürze Entlastungen geben. So hat unter anderem das Land Berlin in größerem Umfang Schnelltests gekauft. Gesundheitssenatorin Kaleitsche informierte am Mittag darüber, dass diese Schnelltests ab morgen zur Verfügung stehen.
Die wir in der Altenpflege einsetzen werden ab morgen. Es werden nächste Woche weitere Lieferungen geben, sodass wir zügig An erster Stelle die Altenpflege, die Obdachlosenhilfe, aber dann natürlich der ganze Krankenhausbereich bedient wird mit Schnelltests.
Der Bund und die Länder bereiten sich auf die im nächsten Jahr anstehenden Impfungen gegen das Coronavirus vor. Bundesweit sollen insgesamt 60 Impfzentren aufgebaut werden. Die Ständige Impfkommission erarbeitet gemeinsam mit der Wissenschaftsorganisation Leopoldina und dem Ethikrat Empfehlungen. Wer muss als erstes in den Genuss der Impfungen kommen? Wer kann möglicherweise noch etwas warten? Dies ist eine wichtige Frage.
Aus Berlin waren das Informationen von Claudia van Laak. In vielen Nachbarländern hat sich die Corona-Lage inzwischen zugespitzt, etwa in Frankreich, Belgien oder auch den Niederlanden. Die Situation ist bisweilen dramatisch, auch weil die Gesundheitssysteme zunehmend unter Druck geraten. Da, wo es geht, hilft man sich gegenseitig, weshalb jetzt erste Patienten aus den Niederlanden nach Deutschland ausgeflogen worden sind. Ralf Lachmann.
Heute hat ein Notfallhelikopter die ersten Corona-Patienten aus dem niederländischen Almere nach Münster geflogen. Deutschland hält für sie 78 Intensivbetten bereit. Dr. Laurens Heusmann von der Klinik in Almere sagt:
En zelfs gaan er vandaag gewoon patiënten naar Duitsland toe om de druk op de ziekenhuizen te verminderen.
Es werden jetzt sogar Patienten nach Deutschland verlegt, um den Druck auf unsere Hospitäler zu vermindern. Grundversorgung können wir ja noch einigermaßen sicherstellen, aber wir haben eben auch viele Nicht-Corona-Patienten, die behandelt werden müssen. Deshalb werden wohl noch einige herübergeflogen, keine Ahnung, wie viele es werden.
Wahrscheinlich doch auch noch extra Patienten müssen gaan overplaatsen, maar dat weet ik niet.
Es sei keine leichte Aufgabe, dies den Patienten und Angehörigen beizubringen, erzählt der Mediziner.
Und als je ook niet de medewerking krijgt van de familie, ja, dan is het ook bijna niet te doen om uit te plaatsen.
Ohne die Unterstützung der Familie geht es nicht. Dann wäre eine Verlegung nach Deutschland kaum möglich. Aber um überhaupt dem Druck standzuhalten, ist dies oft die einzige Lösung. Alle müssen jetzt an einem Strang ziehen, Ärzte, Erkrankte und deren Familien, um die kommenden Monate zu überstehen.
Van de dokters, maar ook van de patiënten en de familie, om met z'n allen de komende maanden door te komen.
In den Niederlanden gibt es zu wenige Intensivbetten. Zugleich ist das kleine Königreich viel stärker von der Pandemie betroffen als andere Länder. Derzeit werden schon mehr als 2000 Niederländer mit Covid-19 im Krankenhaus behandelt. Gut ein Viertel dieser Patienten liegt landesweit auf Intensivstationen. In der niederländischen Koordinierungsstelle für die Verteilung der Schwererkrankten schaut man derweil besorgt auf die steil ansteigende Kurve gemeldeter Neuinfektionen. Der Chef der Koordinierungsstelle, Professor Ernst Köpers.
Meist pessimistische Szenario auch Rechnung houdet mit.
Im schlimmsten Falle müssten wir wegen der rasant steigenden Zahl eingelieferter Corona-Fälle landesweit den übrigen Krankenhausbetrieb drastisch runterfahren auf 75%. Nur mal zur Erinnerung, bei der ersten Welle im April war schon einmal alles belegt. 1400 Corona-Patienten wurden da versorgt auf der Intensivstation und auch schon einige in Krankenhäusern in Deutschland.
1400 inklusive der Patienten, die toen in Deutschland lagen.
Aufgrund dieser Lage können die Hospitäler in den Niederlanden schon jetzt 20% weniger Patienten mit anderen Erkrankungen aufnehmen.
Der Bericht von Ralf Lachmann war das. Dass Masken dazu beitragen, die Verbreitung des Virus zumindest zu erschweren, ist mittlerweile bei den meisten Experten unstrittig. Weshalb auch im Deutschen Bundestag eine Maskenpflicht gilt. Die AfD war jedoch gerichtlich dagegen vorgegangen, mit dem Argument, dies verstoße gegen die Ausübung des freien Mandats. Vergeblich, Franka Bellan.
Es bleibt dabei, im Bundestag gilt Maskenpflicht. Wer sich nicht daran hält, riskiert hohe Strafen. Das gilt wohl insbesondere für Abgeordnete der AfD, die von einem generellen Mund-Nasen-Schutz in den Parlamentsräumen nicht viel halten. Sie könnten nun per Zwangsgeld von bis zu 25.000 Euro dazu gebracht werden, in der kommenden Woche den Schutz doch anzulegen. Für alle, die ohne Maske angetroffen werden, ist eine Geldbuße von bis zu 5.000 Euro vorgesehen. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, der die Maskenpflicht Anfang des Monats erlassen hatte, reagiert nun per Schreiben auf ein Ultimatum der AfD-Fraktion, die Vorschrift umgehend zurückzunehmen. Auf Anfrage des Deutschlandfunks heißt es dazu, natürlich dürfe die Bundestagsverwaltung eine Allgemeinverfügung erlassen. AfD-Justiziar Stefan Brandner hatte genau dies in Abrede gestellt. Gegenüber unserem Sender betont der Rechtspolitiker, dass aus Sicht der AfD eine Anordnung zum Tragen einer Maske in Plenarsaal und Räumen des Bundestages unzulässig ist.
Was im Bundestag passiert, ist halt völlig unangemessen, dass man in 20, 30 Meter breiten Gängen Masken aufsetzen soll. Das ist genauso ein Unsinn, wie es teilweise jetzt angeordnet wird, auf freien Straßen und Plätzen Masken umzubinden.
Schäubles Verfügung ist rechtens, kontert nun die Behörde. Die Bundestagsverwaltung habe Hausrecht und übe die Polizeigewalt im Parlament aus. Daher könne das Maskentragen angeordnet werden. Dass der Mund-Nasen-Schutz als wirksames Mittel gegen die Verbreitung des Virus gelte, stehe außer Frage. Mehrere Oberverwaltungsgerichte und auch das Bundesverfassungsgericht hätten dies bestätigt. Heute erst hat etwa der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg einen Eilantrag gegen die Maskenpflicht von Schülern im Unterricht abgelehnt. Der Bundestagspräsident argumentiert zudem damit, dass es auch im Bayerischen Landtag eine Pflicht zum Tragen der Maske gebe. Die AfD hatte Schäuble eine Abmahnung zukommen lassen und ihn aufgefordert, die Verfügung bis heute zurückzunehmen, wohl ahnend, dass sich Wolfgang Schäuble darauf kaum einlassen würde. Der Abgeordnete Brandner vorgestern im Deutschlandfunk:
Wenn er das nicht tut, werden wir den nächsten Schritt gehen und im Wege einer Klage vor dem Bundesverfassungsgericht, was die Abgeordneten angeht, und einer Klage vor dem Verwaltungsgericht, was die Mitarbeiter angeht, möglicherweise verbunden mit Eilverfahren das Ganze gerichtlich zu klären versuchen.
Genau diesen Rechtsweg stellt die Bundestagsverwaltung der AfD nun ausdrücklich frei. Eine sogenannte Abmahnung sei kein Weg, solche Dinge zu klären. Zudem könne ein solches Schreiben keine aufschiebende Wirkung haben.
Die Maskenpflicht im Bundestag bleibt. Das war der Bericht von Frank Capellan. Die Information am Abend hier im Deutschlandfunk um jetzt 18.21 Uhr. Über 40 Millionen Amerikaner haben sich bereits für einen der beiden Präsidentschaftskandidaten entschieden, nämlich per Briefwahl. Für sie also spielte das gestrige direkte TV-Duell zwischen Trump und Biden keine Rolle mehr. Trotzdem wollten sich viele den verbalen Schlagabtausch nicht entgehen lassen, der je nach Standpunkt nur Sieger kennt. Sebastian Hesse.
I think if there was a clear winner from this debate tonight, I don't know who would argue with the fact that it was in fact Kristen Walker.
Wenn es einen klaren Debattengewinner gibt, dann ist das Kristen Walker, die Moderatorin, findet MSNBC-Journalistin Rachel Maddox und spricht damit den meisten Fernsehzuschauern aus der Seele. Für die ruhige, sachliche, aber auch energische Debattenführung gab es allgemein hohe Zustimmungswerte. Und das war's dann aber auch mit der einheitlichen Wertung. Ansonsten sahen erwartungsgemäß beide politischen Lager und deren Wählerschaft ihren Kandidaten vorne.
President Trump winning the debate. Look at this, by a whopping 74-24.
Präsident Trump hat die Debatte mit überwältigenden 74% Zustimmung gewonnen, so verkündet der Trump-nahe Sender Fox News seine Zuschauerbefragung. Nur 24% sahen Biden als Sieger. Wenig überraschend fiel das Stimmungsbild bei der linksliberalen Konkurrenz CNN genau andersherum aus. Hier sahen 53% Biden als Sieger, nur 39% finden, dass Trump den Schlagabtausch für sich entschieden hat. Auch bei der inhaltlichen Wertung konnte man den Eindruck gewinnen, es seien verschiedene Debatten auf unterschiedlichen Kanälen ausgestrahlt worden.
Joe Biden caught in lie after lie after lie. The mob and the media won't tell you.
Joe Biden wurde bei einer Lüge nach der anderen ertappt, fand Fox News Moderator Sean Hannity. Der Sender hatte heute Morgen einen Reporter an den Debattenort entsandt, nach Nashville, Tennessee. In einer Kneipe mit dem Namen Redneck Riviera befragte der maskenlose Reporter die maskenlosen Kneipengänger nach ihren Eindrücken.
What did you think of POTUS 45 last night?
I thought he did great because he spoke truth to power because the American people need truth.
Wie fanden Sie denn die Performance von Trump? Die Antwort: großartig. Er hat den Amerikanern die Wahrheit gesagt. Parallel dazu listet auf CNN deren Fact-Checker Daniel Dale jede Unwahrheit und Übertreibung des Präsidenten auf.
In fact, he was somehow more dishonest at this debate than he was during his bombastic performance in the first presidential debate.
In dieser Debatte war er noch unehrlicher als in dem eskalierten ersten TV-Duell, so die Wahrnehmung der Trump-kritischen Medien. Und dann bat CNN Pete Buttigieg ins Gespräch, der während der Vorwahlen selber Präsidentschaftskandidat der Demokraten werden wollte. Die Frage auf einer Skala von 1 bis 10, wo sehen Sie Biden?
Okay, scale of 1 to 10, 10 being the highest, what number do you give former VP Biden for last night?
Well, of course I'll give him a 10 because he's my pick for president.
Natürlich gebe ich ihm die vollen 10, so Buttigieg. Und so ist es ein Ding der Unmöglichkeit, einen wirklichen Debattengewinner zu ermitteln. Es spricht ohnehin viel dafür, dass die meisten Amerikaner ihre Wahlentscheidung längst getroffen haben. Und das spiegelt sich zudem in der Rekordzahl an frühen Wählern, die jetzt bereits ihre Stimme abgegeben haben. Auch Felicia Sharp in Milwaukee braucht keine Zeit mehr zum Überdenken ihrer Wahlentscheidung.
You told me you watched the debate. How did you feel watching that debate last night?
Every time Donald Trump was asked a question, he deterred from the answer.
Sie haben ja vergangene Nacht die Debatte gesehen, fragt der Reporter. Und? Bei jeder Frage sei Donald Trump der Antwort ausgewichen. Hat das Ihre Wahlentscheidung verändert?
Did this change your mind in any way on who you're going to vote for today?
No, it didn't.
Nein, hat es nicht.
Nach dem letzten direkten TV-Duell zwischen Trump und Biden, das war der Bericht von Sebastian Hesse. Paritätsgesetze sollen den Frauenanteil in der Politik erhöhen helfen. Aber nach Thüringen, wo eine entsprechende Regelung später gerichtlich verworfen worden ist, hat jetzt auch das Brandenburger Verfassungsgericht ein entsprechendes Gesetz gekippt. Es verletze grundlegende Rechte, so die Begründung. Amelie Ernst hat die Einzelheiten.
Das Votum der neuen Richterinnen und Richter am Brandenburger Verfassungsgericht ist deutlich. Wahlrecht und Wahlfreiheit dürfen nicht gebeugt werden, um Gleichberechtigung zu erreichen. Parteien dürfen und sollen weiterhin selbst entscheiden, wen sie auf welchen Listenplatz setzen. AfD-Landesvize Birgit Bessin begrüßt das Urteil.
Wir haben im Vorfeld immer schon betont, wenn es jetzt eine Quote nach dem Geschlecht gibt, dann ist die Frage, wann gibt es die Quote nach Altersgründen, nach Alterseinteilung, wann gibt es eine Quote von irgendwelchen Berufsgruppen oder suchen sich sonst irgendwas aus. Und genau das wurde vom Gericht bestätigt.
Auch AfD-Anwalt Karl Albrecht Schachtschneider sieht sich in seiner Linie bestätigt. Eine andere Entscheidung als die, dass das Paritätsgesetz gekippt wird, sei nicht zu erwarten gewesen.
Das Gleichstellungsgebot geht nicht so weit, das demokratische Prinzip zu relativieren. Und das besagt, dass jeder, sei er Mann, sei er Frau, Vertreter des ganzen Volkes ist. Also auch die Männer haben die Fraueninteressen natürlich zu berücksichtigen, machen sie ja auch im Übrigen. Und das demokratische Prinzip stand hier auf dem Prüfstand. Ja.
Es mache also per se keinen Unterschied, ob und wie viele weibliche Abgeordnete im Landtag säßen, so die Kläger. SPD-Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke sah und sieht das anders. Trotzdem müsse man das Urteil zunächst akzeptieren und neue Wege suchen, um die Gleichberechtigung voranzubringen, so Liedtke.
Nun haben wir gedacht, das ist eine wirksame Maßnahme. Aber wir haben erlebt, dass das Verfassungsgericht uns da tatsächlich sagt, nein, ihr geht zu weit. Da wird jetzt also die Organisations- und inhaltliche Parteienfreiheit beschränkt. Darüber müssen wir nachdenken.
Auch die Frauenverbände, die sich zur Urteilsverkündung vor dem Verfassungsgericht versammelt hatten, wollen die Urteilsbegründung genau studieren. Und doch sei das ein Rückschlag, meint Verena Letsch vom Frauenpolitischen Rat.
Nee, es ist schon eine Riesenenttäuschung. Wir waren also bis zum Schluss hoffnungsvoll. Dass es jetzt mit einem einstimmigen Votum gekippt wurde, ist es eine Enttäuschung.
Ein einfaches Gesetz reicht nicht, um das Wahlrecht so grundsätzlich zu verändern. Das hat das Gericht deutlich gemacht. Möglicherweise bräuchte es eine Verfassungsänderung. Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke und ihre Mitstreiterinnen wollen das zumindest prüfen.
Wir müssen ganz offen und ganz neu über die Frage nachdenken, welche Maßnahme ist die richtige, um Gleichstellung, so wie es ja unsere Landesverfassung vorsieht, auch tatsächlich durchzusetzen.
Der Bericht von Amelie Ernst. Wie sollen die Behörden mit einem gefährlichen, mutmaßlichen Islamisten aus Syrien umgehen, der nicht in sein Heimatland abgeschoben werden kann? Die Messerattacke von Dresden hat nun den Streit über das entsprechende Abschiebeverbot neu entfacht. Vor allem die Union, sie macht Druck. Katharina Hamburger.
Nach dem vermutlich islamistisch motivierten Messerangriff in Dresden Anfang Oktober, bei dem ein Mann getötet und ein weiterer schwer verletzt worden ist, fordert der Innenminister nun den bislang geltenden Abschiebestopp nach Syrien erneut auf den Prüfstand zu stellen.
Er wird sehr dafür eintreten, dass wir überprüfen, ob man nicht nach Syrien wenigstens in die befriedeten Gebiete abschieben kann,
sagte Innenminister Horst Seehofer gestern. Unterstützung bekommt er von seinen Unionskollegen in den Ländern. Joachim Herrmann, der bayerische Innenminister, sagte mehreren Medien, wer in unserem Land schwere Straftaten bis hin zum Mord begeht oder als Gefährder auftritt, kann noch nicht allen Ernstes erwarten, dass er bei uns Hilfe oder Schutz findet. So Herrmann wörtlich. Bundesregierung und vor allem das Auswärtige Amt müssten endlich die Voraussetzungen schaffen, Rückführungen nach Syrien oder in Drittstaaten zu ermöglichen, natürlich unter Beachtung der Menschenrechte und bei differenzierter Betrachtung des Einzelfalls, so der CSU-Politiker. Auch Roland Wöller, Innenminister von Sachsen, hatte gefordert, schwere Straftäter und Gefährder vom Abschiebestopp nach Syrien auszunehmen. Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul sagte der Bild-Zeitung, wer einen terroristischen Anschlag verübe, habe sein Gastrecht verwirkt. Eine sofortige Abschiebung sei für ihn wünschenswert. Aber natürlich müssten alle rechtlichen Fragen und die Hintergründe geklärt werden. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius stützt die Forderung hingegen nicht. Der SPD-Politiker sagte, Abschiebungen nach Syrien würden gegen völkerrechtliche Grundsätze verstoßen. Die reflexhaften Rufe einzelner Politiker danach, wieder nach Syrien abschieben zu dürfen, hielten der Realität und den Fakten nicht stand, so Pistorius. Seit 2012 darf aufgrund der Menschenrechtslage in Syrien nicht mehr in das Bürgerkriegsland abgeschoben werden. Über diesen Abschiebestopp wird immer wieder diskutiert und Lockerungen, vor allem von Unionsseite, ins Spiel gebracht.
Aber bisher war die Einschätzung des Auswärtigen Amts eine andere,
sagte der Bundesinnenminister und verweist damit auf den Lagebericht des Auswärtigen Amtes, der die Grundlage für die Entscheidung ist, ob in ein Land abgeschoben werden darf. Erst im Juni hatte die Innenministerkonferenz den Abschiebestopp nach Syrien aus humanitären Gründen bis Ende dieses Jahres verlängert. Von Seiten des Auswärtigen Amtes hieß es heute dazu, zu den Details des Lageberichts könne man sich nicht äußern, da dieser als Verschlusssache eingestuft sei.
Insgesamt ist es aber so, dass die Lage in Syrien weiterhin sehr komplex, sehr volatil ist. Die humanitäre Lage ist katastrophal. Es gibt weiterhin zahlreiche Gefahren, denen die Syrer ausgesetzt sind, aus unterschiedlichen Richtungen,
sagte Andrea Sasse, Sprecherin des Auswärtigen Amtes. Der mutmaßliche Täter von Dresden, ein 20-jähriger Syrer, war 2017 vom LKA Sachsen als islamistischer Gefährder eingestuft worden. Unter anderem wegen des Werbens um Mitglieder oder Unterstützer einer terroristischen Vereinigung verbüßte er außerdem eine Jugendstrafe von 2 Jahren und 9 Monaten im Gefängnis. Erst kurz vor der Tat ist er entlassen worden. Im vergangenen Jahr war ihm auch der Status als Flüchtling aberkannt worden. Aufgrund des Abschiebestopps war eine Ausweisung aber nicht möglich.
Katharina Hamburger über die neu entfachte Debatte zum Abschiebestopp nach Syrien. Es ist zumindest ein erster Schritt. Die EU-Staaten haben sich jetzt auf ein Klimagesetz verständigt. Demnach soll bis 2050 die Klimaneutralität erreicht werden. Trotzdem bleiben noch einige Fragen offen. Nadine Lindner.
In 2 Punkten brachte das Treffen der Umweltministerinnen und Minister in Luxemburg eine Einigung. Erstens, sie unterstützen das EU-Klimagesetz. Das sieht im Kern vor, dass die EU bis 2050 klimaneutral werden soll. Die Umweltminister billigten damit einen Vorschlag der deutschen Ratspräsidentschaft. Allerdings, ein wichtiges Etappenziel blieb heute ausgespart. Dabei geht es um die Frage, wie stark die Treibhausgasemissionen bis 2030 reduziert werden sollen. Die EU-Kommission wollte dieses Ziel auf -55% verschärfen, statt wie bisher -40%. Das Europaparlament forderte sogar -60%. Eine Reihe von Ländern unterstützt die Klimaetappenziele der EU-Kommission, andere Länder sind skeptisch. Dazu zählen Polen, Ungarn, Bulgarien oder Rumänien. Sie wollen vor allem Klarheit über die finanziellen Hilfen haben. Das umstrittene Klimaetappenziel für 2030 steht beim EU-Gipfel im Dezember wieder auf der Tagesordnung. Dann müssen die Staats- und Regierungschefs entscheiden. Schulze gab sich am Morgen in Luxemburg vor dem Treffen grundsätzlich optimistisch.
Aber es ist wichtig, jetzt schon mal das europäische Klimaschutzgesetz auf den Weg zu bringen. Das ist eine wichtige Entscheidung. Und für mich ist klar, was im Dezember rauskommen muss, nämlich ein klares Signal an die Weltgemeinschaft, dass wir in Europa unsere Klimaschutzziele anheben werden.
Zweitens einigten sich die EU-Umweltminister auf eine Strategie zum Erhalt der Artenvielfalt bis zum Jahr 2030. Schulze nannte die Kernpunkte vor dem Treffen in Luxemburg.
Was ist der Kern? Der Kern ist weniger Pestizide, weniger Gülle, weniger Antibiotika, mehr Naturverträglichkeit in der Landwirtschaft.
Erst diese Woche hatte die EU-Umweltbehörde Alarm geschlagen, weil die Vielfalt von Tier- und Pflanzenarten in Europa weiter zurückgeht. Als Grund dafür gelten intensive Landwirtschaft und Zersiedelung. Der Beschluss zur Artenvielfalt heute kann auch als Gegensteuern zum Ergebnis der Agrarminister von Mittwoch gesehen werden, die sich zwar auf mehr Umweltauflagen bei EU-Agrarfördergeldern einigten, deren Beschlüsse laut Umweltministerin Schulze aber nur der kleinste gemeinsame Nenner waren. Umweltverbände hatten ebenfalls heftige Kritik geübt. In einer ersten Reaktion sagte Christoph Heinrich, Vorstand Naturschutz beim WWF Deutschland, dass sowohl die Biodiversitätsstrategie als auch das Klimagesetz das Potenzial hätten, echte Wendepunkte im Naturschutz und im Kampf gegen die Klimakrise zu sein.
Darf ein Veggie-Burger Burger heißen, obwohl er gar kein Fleisch enthält? Das EU-Parlament sagt ja und hat so damit Bedenken der Landwirtschaftsverbände zurückgewiesen. Jakob Mayer.
Veggie-Burger und Sojaschnitzel dürfen bleiben. Eine Mehrheit der Abgeordneten im EU-Parlament hat einen Antrag abgelehnt, der entsprechende Bezeichnungen für fleischlose Lebensmittel verbieten wollte. Quer durch die Fraktionen weisen Parlamentarier den Vorstoß zurück. Weil es keinen Regelungsbedarf gäbe, weil Verbraucherinnen und Verbraucher genau wüssten, was sie kaufen, weil dadurch der Markt für vegane und vegetarische Produkte geschwächt werde. Laut dem Antrag sollten die Namen Steak, Wurst, Schnitzel, Burger oder Hamburger, Fleischerzeugnissen und Fleischzubereitungen vorbehalten bleiben. Der Europäische Landwirtschaftsverband COPACO/GEMA unterstützt die Initiative. Auch der Deutsche Bauernverband fordert einen EU-Bezeichnungsschutz für Fleisch und Wurst. Das EU-Parlament will aber die Vermarktung von Ersatzprodukten für Milcherzeugnisse einschränken. Laut einem Urteil des Europäischen Gerichtshofes ist es schon verboten, pflanzliche Lebensmittel unter Bezeichnungen für Milchprodukte zu vermarkten. Sojamilch oder Pflanzenkäse geht also nicht. Dem Parlamentsbeschluss zufolge sollen künftig auch Namenszusätze nicht mehr erlaubt sein, wie Käsegeschmack oder Joghurttyp.
Jakob Mayer, und wir bleiben in der belgischen Hauptstadt. Dort haben auch die NATO-Verteidigungsminister getagt, wegen Corona allerdings nur virtuell. Ein Thema: die einseitig beschlossenen Rückzugspläne der USA aus Afghanistan. Bettina Klein.
Gemeinsam rein, gemeinsam raus. Das ist bisher das Motto der NATO für ihren Einsatz in Afghanistan, nahezu mantraartig seit Jahren wiederholt. Doch zuletzt hat US-Präsident Trump wiederum für Irritationen im Bündnis gesorgt, als er in einem Tweet davon sprach, die Truppen würden bis Weihnachten nach Hause geholt. Auch sein Sicherheitsberater setzte eine im Bündnis nicht abgestimmte Zahl in die Welt von 2500 US-Soldaten, auf die man bis zum Jahresanfang die Truppen reduzieren wolle. Bisher besprochen ist im Bündnis, dass die Amerikaner ihre Truppenstärke bis November auf 4500 herunterfahren. Die anderen Staaten sind dann noch mit gut 6000 Angehörigen von Streitkräften vertreten. Von den Fähigkeiten der US-Armee hängt der NATO-Einsatz Resolute Support allerdings zu guten Teilen ab.
We decided to go into Afghanistan together. We will make decisions about the future adjustments together. And we will leave together when the time is right.
Wir haben gemeinsam entschieden, nach Afghanistan zu gehen. Wir werden über Anpassungen gemeinsam entscheiden und wir werden Afghanistan gemeinsam verlassen, versicherte Generalsekretär Stoltenberg auch nach der Videokonferenz mit allen 30 Verteidigungsministern und Ministerinnen des Bündnisses. Neue Entscheidungen der USA gab es dabei nicht. Die Vereinigten Staaten, die auch in einem bilateralen Antiterror-Einsatz in Afghanistan sind, hatten mit den Taliban ein Abkommen geschlossen, das den Abzug bis Mai nächsten Jahres vorsieht, allerdings geknüpft an Bedingungen. Die sind aus Sicht des Bündnisses nicht gegeben. Die Taliban verstoßen mit gewalttätigen Angriffen gegen die Übereinkunft. Die Friedensgespräche in Doha mit der afghanischen Regierung werden von der NATO zwar unterstützt, dennoch zeigt sich, wie zerbrechlich dieser Prozess ist. Stoltenberg sprach ganz offen von dem Dilemma in den nächsten Monaten. Man könne entweder entscheiden, Afghanistan zu verlassen und dann riskieren, dass die erzielten Fortschritte verloren gehen und das Land wieder ein sicherer Hafen für Terroristen wird. Oder man bleibe und riskiere dann eine Langzeitverpflichtung und intensivierte Kämpfe mit den Taliban.
There will be some difficult decisions to make, some dilemmas we are faced with. And that is to assess the situation, when is it possible to leave or are we forced to continue to stay?
Es werde schwierige Entscheidungen geben, so Jens Stoltenberg. Können wir das Land verlassen oder sind wir gezwungen zu bleiben? Insgesamt sicherten die USA zu, sich weiterhin mit den Verbündeten abzustimmen, bei Andeutungen, es gäbe weitere Pläne zur Truppenreduzierung. Man lässt sich also manches noch offen. Bei einem ganz anderen Konflikt bestätigte der NATO-Generalsekretär eine gute Nachricht. Griechenland und die Türkei werden auf seinen Vorschlag hin auf geplante Manöver im östlichen Mittelmeer verzichten.
Informationen waren das von Bettina Klein. Nach jahrelangen erbitterten Kämpfen haben sich die Konfliktparteien in Libyen jetzt auf einen Waffenstillstand für das Land geeinigt. Die Vereinten Nationen haben das Abkommen begrüßt. Peter Mücke.
Die Unterzeichnung des Waffenstillstands sei ein fundamentaler Schritt Richtung Frieden und Stabilität in Libyen, sagte Guterres in New York. Er gratuliere den Konfliktparteien, dass sie das Wohl des Landes über ihre Differenzen gestellt hätten. Zu viele Männer, Frauen und Kinder seien infolge des Konflikts gestorben. Der UN-Generalsekretär dankte ausdrücklich auch Bundesaußenminister Maas für sein Engagement. Anfang Oktober hatten er und Guterres eine Libyen-Konferenz organisiert. Im Januar hatte es bereits ein Gipfeltreffen mit den Konfliktparteien in Berlin gegeben. Guterres rief alle Beteiligten dazu auf, die Vereinbarung zu respektieren und sofort umzusetzen. Es gebe keine militärische Lösung für den Konflikt. Die Vereinbarung sei zwar ein entscheidender Schritt, es liegt aber viel harte Arbeit vor uns, so der UN-Generalsekretär. Die rivalisierenden Parteien des Bürgerkriegs hatten zuvor in Genf einen Waffenstillstand unterzeichnet. Er gilt landesweit ab sofort und ohne zeitliche Beschränkung.
Und mit diesem Bericht von Peter Mücke gehen diese Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk zu Ende. Empfehlen will ich Ihnen noch die Kommentare ab 19.05 Uhr, unter anderem zum Streit um die Paritätsgesetze. Für Ihr Interesse an dieser Sendung dankt Jörg Münchenberg. Ich wünsche Ihnen schon jetzt ein schönes Wochenende.